Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Vielen Dank für die schöne Lesung aus deinem Buch Teufelskerle und Katastrophenfeiber.
Herzlichen Dank. Und ich lerne ja gerade mit diesen Lesungen, die sich so ein bisschen mit den bayerischen Menschen beschäftigen. Ich habe schon ein, zwei andere aufgenommen. Eine Menge dazu, weil ich komme ja aus dem Norden der Republik und bin gar nicht so mit dem Brauchtum und mit den Menschen hier vertraut. Und in deinem Buch Teufelskerle und Katastrophenweiber ist es so wie in manchen anderen Dingen, die ich schon gehört habe, da tauchen einzelne Figuren auf. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das Volkshelden oder sind das abschreckende Beispiele für Kinder oder wie ist das gedacht?
Nein, also ich habe es ja auch ausgesucht oder die Figuren habe ich ausgesucht nach dem Gesichtspunkt bitte nicht unterkriegen lassen, weitermachen. Wenn man hinfällt, wieder aufstehen, sein Ziel verfolgen, versuchen das Ziel zu erreichen. Ob man es dann erreicht oder nicht, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber dranbleiben, weitermachen. Und das ist das, was die Figuren eigentlich im Grunde genommen alle gemeinsam haben. Man denkt manchmal, was bitteschön hat denn der Herzog Christoph mit der Barbara Blomberg zu tun? Gar nichts. Das sind Menschen gewesen, die sich nichts sagen haben lassen, die sich durchgekämpft haben in ihrem Leben und aus manchen Situationen einfach das Beste draus gemacht haben. Wer da genauso reinzählt, ist zum Beispiel die Lena Christ. Wir kennen alle die Lena Christ, bekannte Schriftstellerin, aber wie tragisch ging das dann zu Ende? Aber sie hat immer wieder, obwohl ja sie sehr unter ihrer Mutter leiden musste und sie es wirklich schwer hatte in ihrem Leben, sie hat immer wieder ihre Ziele verfolgt, sie ist immer wieder, hat sie sich zusammengerissen und wieder weitergemacht, hat wieder Neues gelernt. Und Oskar Maria Graf ist genauso eine Figur. Er hat sich nicht unterkriegen lassen von seinem Bruder Max, der ihn ja ziemlich bös behandelt hat. Und dass er dann weggegangen ist mit 17 Jahren, nach München gegangen ist, um freier Schriftsteller zu sein, um erst einmal zu merken, dass es so einfach nicht ist. Dass man mit Niederlagen zurechtkommen muss. Wie kann man leben, wenn man kein Geld hat? Wo kriegt man die nächste Arbeit her? Das musste er sich einfallen lassen. Es waren alles Dinge, als 17-Jähriger, der vom Land kommt, in einer Zeit, es war ja um die Jahrhundertwende, das ist war bestimmt sehr schwierig. Und er hat sich durchgekämpft. Er ist Schriftsteller geworden, ist heute einer der bekanntesten Schriftsteller, die Bayern überhaupt hat. Und was mich bei der ganzen Recherche besonders begeistert hat, war, mir ist ein Brief von ihm in den Finger gefallen, als er 17 Jahre alt war, als er nach München kam. Es ist nicht in seinem Nachlass, es ist in einem ganz anderen Nachlass gewesen. Ich habe das in der Monatsensia, haben sie mir das zugespielt. Wenn wir an Oskar Maria Graf denken, dann denken wir an einen grobschlächtigen, großen Mann, der auf gut bayerisch Hoggelbirchern ist. Der hat eine Schrift gehabt, wunderbar, zierlich, wunderschön, fein hat der geschrieben. Er hat eine ausgesprochen schöne Handschrift gehabt. Es ist immer sehr begeisternd, Menschen kennenzulernen in ihrer Art. Wir kennen, durch Biografien lernen wir schon Leute kennen. Aber ich habe versucht, die Geschichte so anzulegen, dass der Leser das Gefühl hat, er steht daneben, er ist dabei bei der Situation. Er erlebt es in dem Moment auch.
Also eines deiner Motti, wie ich gelesen habe, ist, Geschichte durch Geschichten zu erzählen.
Ja.
Und das, glaube ich, hast du gerade in dem Buch auch versucht zu realisieren.
Ja, ja.
Also es ist vielleicht kein schlechter Ansatz, da erinnere ich mich ein bisschen an Fontane mit seinen Anekdoten. Damit hat er auch den Menschen, die in der Zeit, in die er geschildert hat, den Menschen nahebringen wollen und auch nahegebracht.
Ja, Menschen hören gern Geschichten, weiß man ja schon von Kindern, die mögen ja auch gern Geschichten hören. Und Erwachsene mögen auch gern Geschichten hören. Und das ist das, was ich versuche nahezubringen, das nicht wissenschaftlich rüberzubringen. Mein Buch ist jetzt nicht für Wissenschaftler gedacht, sondern für Leute, die wenig mit Geschichte zu tun haben. Ich möchte sie aufmerksam machen, wenn man Geschichte liest, wie schön das ist.
Vielleicht kommen wir mal dazu, wie du dazu gekommen bist, zu der Geschichte.
Zu Geschichte, wie ich dazu?
Ja, genau. Also ich wollte dir die Frage stellen, bist du eigentlich immer noch Spezialistin für Ägypten? Und du weißt, was ich damit meine.
Ja, immer noch. Ich liebe es. Es ist eines meiner Lieblingsländer immer noch, auch wenn es politisch jetzt also sehr drunter und drüber geht. Nein, das ist, wie kam ich zur Geschichte? Du weißt aber eine ganze Menge,
hallo? Es ist nicht so einfach. Bei dir steht nicht so furchtbar viel im Netz. Aber das Netz weiß ja letztendlich eine ganze Menge. Ja, und mir ist halt aufgefallen, dass in einer deiner Viten steht, dass du dich schon sehr früh für Geschichte interessiert hast. Und dein erstes großes Thema war halt Ägypten.
Ja.
Und darauf fußend, deswegen war es mehr scherzhaft gemeint eigentlich, hast du dich dann wirklich sehr reingebohrt auch in die Geschichte verschiedener Länder und dann aber auch von Bayern und München insbesondere.
Ich hatte das absolute Glück, in meiner Schulzeit gleich zwei Lehrerinnen zu haben für Geschichtsunterricht. Die konnten so Geschichte vermitteln, dass das für mich war das faszinierend. Man muss sich vorstellen, ich kam mit 10 Jahren nach München, also einem ganz kleinen Dorf im Schwarzwald. Für mich war das eine Wunderwelt hier. Und dann wurden mir, über Ägypten haben die erzählt, da habe ich doch nichts im Schwarzwald davon gehört, von den Ägyptern. Und von Pyramiden und Pharaonen, mich hat das dermaßen begeistert. Es war aber auch die Umgebung, die Heimat. In Erdkunde musste ich dann, da ich im Oktober gekommen bin und im September schon die Schule angefangen hat, musste ich Hefte nachschreiben. Und da war dabei das Nördlinger Ries. Da ist ein Meteor eingeschlagen gewesen und hat da was bewegt und da ist jetzt ein Ort in, das ist wie in einer Kuchenschüssel sitzt der und ich wollte das sehen. Da habe ich zu meiner Mutter gesagt, du weißt was, am Sonntag fahren wir nach Nördlingen, ich will das sehen. Dann hat sie gesagt, du sag mal, da haben wir kein Geld dazu, da kann ich nicht mit dir hinfahren. Nein, ich habe es aber in der Zwischenzeit habe ich es natürlich gesehen und es ist schon sehr beeindruckend gewesen. Aber das waren so die ersten geschichtlichen Eindrücke, die mich so erreicht haben und da bin ich einfach dann dran geblieben. Dann habe ich mich natürlich Ägypter von Haus aus interessiert. Dann kamen die Römer und die Griechen, das ist klar. Und so mit der Schulzeit, dann kamen die Franzosen, die Engländer, die Spanier. Das ist aber alles so begeisternd. Bis jemand zu mir gesagt hat, und wie ist das jetzt mit deutscher Geschichte? Dann habe ich gesagt, oh nee, bitteschön, die vielen Friedrichs und Wilhelms, das kann ich nicht. Dann habe ich gesagt, aber Bayern könnte man doch machen. Na, dann habe ich dann also mal mit Bayern angefangen zu lesen, um zu merken, wenn man mit Geschichte anfängt in einem Land, sollte man es klein gestalten. Bayern war schon zu groß. Die hatten schon zu viele Verbindungen zu anderen Ländern. Und man denkt, nee, muss man noch kleiner machen, machen wir München. Und so habe ich dann mit München angefangen und das war dann schon auch aufregend genug.
Das glaube ich. Ich mache mal einen Zwischenschnitt. Du bist ja nicht nur Buchautorin, sondern du bist ja auch jemand, der Menschen durch München führt und ihnen Geschichten erzählt. Was ist mit den Gebäuden, was ist mit den Straßen, was ist mit sonst wie auch den historischen Menschen auf sich hat. Wie bist du denn auf diesen Beruf gekommen?
Ja, das ist das war dann wieder mehr eine Berufung. Es ist dann so, dass ich natürlich durch Lesen erfahren habe, aber das war mir dann zu wenig. Da haben wir gedacht, ich muss unbedingt irgendwo hin, wo andere Leute mir was lehren. Und da lag natürlich Institut Bavaricum und vor allen Dingen Frau Zuber, die lagen natürlich da ziemlich nah. Und so bin ich dann zum Institut Bavaricum gekommen, habe mir die ganzen Vorträge und Führungen von der Frau Zuber angeschaut und viele, viele Jahre. Und naja, man kann schon bald sagen Jahrzehnte. Und ich bin dann noch in andere Vereine. Ich bin heute in sehr vielen historischen Vereinen Mitglied, die alle Vorträge anbieten, die Schriften anbieten, wo man was lernen kann, wo man vieles erfährt. Und wenn man das dann zusammenträgt und das dann irgendwie, ich versuche das dann auch wieder in den Texten wieder reinzukriegen, um anderen etwas mitzuteilen, was sie sonst in keinem Buch lesen. Das ist eigentlich so mein Anliegen, dass man das, was man selbst gelernt hat, weitergibt, dass es nicht verloren geht. Und ja, dazu gekommen bin, ich habe dann auch Führungen gemacht in München.
Du bist auch ausgebildete Stadtführerin,
ja,
ist richtig, ne?
Ja.
Und das machst du auch.
Habe ich gemacht. Es hat eigentlich im Grunde genommen damit geendet, weil jetzt, man muss sich das so vorstellen, wenn man eine Stadtführung macht, dann muss man vorher die ganzen Wege abgehen und alles gucken, ob das auch wirklich da ist, was man da alles erzählen will, weil manchmal sind ja Baustellen und dann kommst du nicht hin, wo du hin willst. Und das muss man halt alles vorbereiten und das ist also sehr aufwendig. Und was dann auch oft passiert ist, dass dann Leute bei einer Führung sagen, naja, das brauchst du mir jetzt nicht erklären, das verstehe ich sowieso nicht. Die Leute verstehen nicht, dass man als Führer das alles erzählen muss, weil sonst hat man nämlich plötzlich, wenn man dann das nicht braucht und jenes nicht braucht, dann geht das plötzlich verloren. Und dann ist es auch weg. Man muss dranbleiben, man muss das sich immer wieder vorsagen, man muss das lesen. Ohne weiteres geht das nicht. Und eines Tages war mein Sohn dabei. Und ich habe das dann auch so gemacht bei Führungen, sage ich auch nicht, gebaut von bis von dem und dem und da ist heute das und das drin und in der Zwischenzeit war was anderes drin. Ich versuche das immer mit Geschichten zu verbinden. Ich versuche, Geschichten zu erzählen den Leuten. Und da war mein Sohn dabei. Und als wir heimgefahren sind, habe ich gesagt, und, wie hat's da jetzt gefallen? Ja, hat er gesagt, das war schon ganz schön, aber was glaubst du, wer sich die ganzen Geschichten merken soll, was du da erzählst? Das kann ich mir nicht merken. Sagt er, sag mal, kannst du das nicht aufschreiben? Dann habe ich gesagt, ja, kann ich schon aufschreiben. Und haben gedacht, naja, okay, gut, schreib's es auf für ihn, dass er das halt dann weiß. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mal Schreiben angefangen. Ja, wo fängt man da an? Am Marienplatz oder am Stachus oder am Rathaus oder an der Frauenkirche? Wo fängt man denn überhaupt an? Dann haben wir gedacht, nee, so geht er das überhaupt nicht. So kann man das nicht machen, das ist langweilig. Dann kaufst du einen Stadtführer, dann hast du das auch. Ich dachte, nee, das muss man anders machen. Und da bin ich auf die Idee gekommen, jedes Gebäude, jeder Mensch, alles, was man so kennt, hat ein Datum. Ein Geburtsdatum, ein Todesdatum, Grundsteinlegung. Also es gibt für alles ein Datum. Und da bin ich auf die Idee gekommen, okay, 1. Januar irgendwann. Was war an einem 1. Januar irgendwann? 1. Januar ist natürlich einfach 1. Januar 1806, Bayern wird Königreich. Warum sind jetzt die Königreich geworden und wer war da schuld daran? Dann, so habe ich dann angefangen, es zu schreiben. Jeder hat dann gesagt, das kannst du gleich sparen, weil das geht nicht. Es gibt nicht für jeden Tag irgendwas. Dann habe ich gesagt, ja, und woher weißt du jetzt das? Ja, das weiß ich auch nicht, aber wenn es das geben könnte, hätte es bestimmt schon jemand gemacht. Heute weiß ich, dass ich der einzige Wahnsinnige war, der das gemacht hat. Es ist nämlich unglaublich schwierig, weil da hat man an einem Tag hat man 10 Sachen und am anderen nichts. Das ist wahnsinnig schwierig. Aber die Recherche war unheimlich interessant und toll. Es gab sehr viele Geschichten, wie es immer wieder Geschichten gibt, wenn man was schreibt. Kann ich jedem nur empfehlen, auf Recherchetour zu gehen. Man erlebt immer Geschichten.
Vielleicht kommen wir auf die Recherche dann nochmal extra zurück. Du beziehst dich jetzt gerade auf eines deiner Bücher, 365 Tage München.
Ja.
Das heißt, du hast tatsächlich ein Buch geschrieben, das jeden dieser Tage eines Jahres mit einem Ereignis versieht.
Ja.
Und das ist, denke ich mir, tatsächlich ein Riesenberg Arbeit gewesen, oder?
Das war, ja, das hat auch viele Jahre gedauert. Das heißt nicht, dass ich viele Jahre jeden Tag da versucht habe zu schreiben, sondern ich habe natürlich auch dazwischen als einen Mut verloren. Und dann habe ich das Zeug wieder ins Eck geschmissen und Schublade zu und ach, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, ich mag nicht mehr. Aber irgendwie habe ich was da mit meinen Katastrophenweibern und Teufelskerle gemeinsam. Ich habe immer wieder die Schublade aufgemacht und habe es doch wieder rausgeholt, weil es mich gereizt hat. Warum geht's denn nicht? Oder jetzt ist mir wieder was begegnet, wo wieder jemand mir was erzählt hat. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ja toll und das weiß doch kein Mensch. Oder weiß hier jemand, dass der erste Pfadfinderverein in Deutschland in München gegründet wurde? Weiß doch kein Mensch. Das sind total lustige Geschichten, wie ich da dahinter gekommen bin. Der Enkel von dem, der das gegründet hat, lebt heute in Venezuela. Der hat sich unglaublich darüber gefreut, dass ich über seinen Großvater geschrieben habe. Das weiß sonst kein Mensch und wo soll man das auch finden?
Also das ist eine tolle, tolle Idee. Und das ist eigentlich so etwas, so ein ganz typisches Format für Radio oder für kleinere Fernsehfeatures, die sowas mal ein Jahr lang durchziehen würden oder sowas.
Also können die machen, ja.
Ich finde das, eine gute Idee. Und damit war der ja noch nicht genug. Du wolltest ja unbedingt noch 365 Tage Bayern machen.
Ja, das wollte ich zum Beispiel nicht. Wie das Buch fertig war, ich habe da Blut und Wasser geschwitzt, mein erstes Buch, das ist, wie wenn man das erste Kind kriegt, man weiß nicht, was da passiert und hofft auf die Ärzte drumherum, die wissen, wie es geht. Dann war das Buch da und dann habe ich gesagt, nee, bitte, jetzt mag ich aber nicht mehr. Das halte ich nervlich nicht durch. Und dann hat der Verleger gesagt, ja, jetzt müssen wir sofort ein zweites Buch hinterher schieben, so geht ja das nicht. Weil nach den ersten 4 Wochen war schon die erste Auflage ausverkauft. Naja, kurz vor Weihnachten war ja das jetzt nicht auch ein Wunder. Und dann habe ich gesagt, ja, und was soll ich jetzt schreiben? Oder soll das du mir wurscht? Dann habe ich gesagt, ja, gehen wir jetzt in Serie, 365 Tage Bayern, oder so, zum Beispiel. Und man denkt, ja, okay, gut, das ist bestimmt einfacher wie München. Das Schwierige dran ist nur, dass so viel kenne ich nicht über Bayern und wie macht man denn das überhaupt? Wie viele Bezirke haben wir denn? Wie weit geht denn Bayern auf? Wie weit geht's denn über? Wie weit geht's denn unter? Bayern ist unheimlich groß, habe ich festgestellt. Na, 1000 Ecken und Winkel und 1000 Geschichten. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, gut, das muss man dann auch irgendwie hinkriegen. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt und habe überlegt, was kenne ich denn überhaupt von Bayern? Was weiß ich? Was weiß ich über Starnberg? Was weiß ich über den Ammersee? Was weiß ich über den Chiemsee? Gebäude, die man kennt. Was hat denn der König Ludwig alles gebaut? Wunderbar, der hat mir ziemlich geholfen. Und so habe ich dann zusammengesammelt, was ich überhaupt erst einmal kenne. Dann habe ich die Daten dazu gesucht. Ja, und dann war dasselbe wieder, an einem Tag 10 und am anderen Tag nichts. Aber das war dann nicht so schwierig. Und das war aber dann, das Buch habe ich dann in einem Dreivierteljahr geschrieben. Mit Recherche, mit Reisen. Jeden Tag von Montag inklusive Samstag, von in der Früh um 6 bis abends um 8.
Aha, das ist aber ein ganz schöner Arbeitsprozess gewesen.
Ja. Aber es war ja das Ziel, ich muss im September das Manuskript abgeben, wenn das zu Weihnachten erscheinen soll und die Buchhandlungen fragen nach dem zweiten Buch. Also machen wir es. Da habe ich gesagt, ja, okay, gut, ich versuche es, wenn ich es schaffe, ist recht, wenn ich es nicht schaffe, dann war es das. Hab's aber geschafft. Und die Leute, die man angesprochen hat, könnten sie mir helfen oder würden sie mir mal Auskunft geben über dies oder das. Ich habe ihn in Hindelang angerufen, habe gefragt, wie der Almabtrieb geht. Weil das ist der einzige Ort, der immer den Almabtrieb am selben Tag macht. Immer einen bestimmten Tag im Jahr machen die einen Almabtrieb. Jetzt konnte ich das verwenden.
Das sind so dann die Fixpunkte in so einem ganzen Jahr.
Ja, genau. Ne? Und deswegen habe ich dann habe ich da angerufen und habe gesagt, wie funktioniert denn das bei euch? Und der hat mir dann da am Telefon erzählt, und hat gesagt, sie müssen mal kommen. Hat gesagt, du nicht, wenn die Kühe unten ankommen. Sie müssen in der Nacht, müssen sie auf der Alm sein, wenn die Kühe schmücken. Also wie, die schmücken die am Abend schon? Da sagt er, ja sicher, wenn die gehen ja in der Früh um 3, 4 gehen die los, da muss die Kuh geschmückt sein. Da habe ich gesagt, wie, mit dem ganzen Zeug, und fällt das nicht runter? Da hat er gesagt, sehen Sie, und das ist genau das Interessante. Die Kühe wissen das, dass sie jetzt halt hier die Leitkuh mit ihrem Mordsaufbau, die weiß das. Und da geht keine andere Kuh hin. Die steht dort wie betoniert und passt auf das Ding auf. Sagt er, und das ist das Interessante zu sehen. Nicht, wenn die Kühe unten ankommen, sondern auf der Alm, wenn die losgehen. Ja, ich habe es bis heute nicht geschafft.
Du demonstrierst hier sehr deutlich, dass Geschichte durch Geschichten tatsächlich Spaß macht. Aber eine wahnsinnige Recherche und ein viel, viel Arbeit erfordert. Gibt es irgendwelche besonderen Dinge, die du in der Recherche erlebt hast oder die dich vielleicht auch fast zum Scheitern gebracht haben?
Zum Scheitern, wenn, dann scheitert man nur an sich selber. Man hat immer wieder Menschen drumherum, die einem aufrichten. Man hat Freunde. Man hat, gerade auch, wenn man in Vereinen ist, viele wissen ja, was ich mache. Die können einem unheimlich aufbauen. Und die sagen, nix, du machst weiter. Ich wollte auch nach dem Bayernbuch, da habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt. Ich möchte mal was ganz anderes machen. Und da hat eine Freundin, eine gemeinsame Freundin, Ursula Wieland, die Inka Wieland.
War ja auch schon mal hier
die,
bei uns.
Ja, genau. Die hat eine meiner liebsten Freundinnen, da hat die gesagt, ja, was möchtest du denn machen? Da habe ich gesagt, ich möchte mal was machen mit wörtlicher Rede, aber das kann ich nicht. Bis jetzt habe ich Sachbücher geschrieben. Da hat sie gesagt, das kannst du schon, das probieren wir. Und so kam ich dann dazu und mir hat das dann unheimlich Spaß gemacht. Sie hat mir dann hat gesagt, du musst dir vorstellen, wie das geht. Das ist wie wenn du dabei stehst oder dabei sitzt. Ja, und so mache ich das auch und so versuche ich mich in die einzelnen Personen reinzudenken. Die Zeit zu sehen, man muss sich natürlich auch, man kann jetzt nicht nur Bücher über den Menschen lesen, sondern man muss sich auch mit der Zeit beschäftigen, man muss geschichtliche Bücher lesen, teilweise wissenschaftliche Bücher, wie war denn das überhaupt im Mittelalter? Das ist sehr schwierig. Man muss da äußerst vorsichtig sein. Man kann nicht einfach sagen, ich schreibe jetzt da was, da hat es noch keine Schreibmaschine gegeben und Klopapier auch nicht. Was mich dann gewundert hat, seit wann hat man Schneebesen? Wer weiß denn sowas? Schneebesen gab es schon im 12. Jahrhundert. Das sind lauter Dinge. Oder was ist denn ein Beutelbuch? Keiner weiß, was ein Beutelbuch ist. Das kommt beim Herzog Christoph, habe ich das rein verwendet. Das sind Dinge, wenn man in einer Führung im Stadtarchiv in der Winzerer Straße mal mitmacht, die zeigen einem ein Beutelbuch. Total interessant. Und solche Sachen verwende ich dann.
Jetzt musst du uns aber sagen, was ein Beutelbuch ist. Komm.
Ein Beutelbuch ist ein kleines Gebetbuch, hatte man im Mittelalter. Es ist also wirklich ganz klein, aber ziemlich dick. Und da sind so Lederlappen, sind rechts und links, wenn das Beutelbuch ist, dann sind da so Lederlappen. Und das haben die an Gürtel hingebunden, damit die jederzeit drin lesen konnten. Und Herzog Christoph war ja ein sehr religiöser Mensch, der hat mit Sicherheit ein Beutelbuch gehabt. Und das haben die Ritter haben das an ihren Gürtel gehängt, um jederzeit in einem christlichen Buch lesen zu können. Das sind Beutelbücher.
Schon wieder was gelernt, wunderbar. Es gibt nicht nur Beuteltiere, sondern auch Beutelbücher.
Genau.
komme vielleicht nochmal zurück auf deine Bemerkung, dass du dann auch in wörtlicher Rede, also in Gesprächsform auch geschrieben hast, und das haben wir ja auch teilweise gehört. Das ist ja nicht ganz einfach, und zwar deshalb nicht. Viele deiner Geschichten spielen ja 15., 16., 17. Jahrhundert. Dort hat man ja anders gesprochen, zu der Zeit anders gesprochen als heute. Richtig. Was du als Schriftstellerin jetzt für eine Sprache findest, ist ja nicht trivial, und vor allen Dingen, man muss das ja dann auch durchhalten einigermaßen.
Richtig. Das ist richtig. Das ist sehr schwierig, oder naja, so schwierig ist es jetzt auch wieder nicht, wenn man sehr viel so Sachen liest, dann kommt man da rein, dann weiß man, wie haben die gesprochen. Natürlich, die haben teilweise Mittelhochdeutsch gesprochen, das geht ja gar nicht. Das wird jetzt kein Mensch mehr verstehen, weil da kann man nicht einmal den Sinn raus merken, weil die Worte sind ganz anders gewesen. Das muss man schon in den heutigen Worten, weil sonst wird es ja... Ich habe das schon sehr an unsere Sprache jetzt angelehnt, weil wie gesagt, ich schreibe nicht für Wissenschaftler, ich schreibe für den ganz normalen Menschen, der eine Geschichte hören will, der sich nicht rumschlagen will mit Wörtern, die er nicht kennt oder wo er erst einmal nachschlagen muss, wo finde ich denn die deutsche Übersetzung dafür. Das will ich nicht. Ich will haben, dass er Menschengenuss hat, dass er das Gefühl hat, ich bin in der Zeit, ich lasse die Menschen das auch so sagen, wie sie, glaube ich, dann in der Zeit gesprochen haben. Die haben nicht so geredet, wie wir das jetzt halt hier machen. Schwieriger war dann schon, das, was ich auch gemacht habe, ich habe dann kurfürstliche Briefe geschrieben. Ja, wenn die Maria Leopoldine, wenn die dann einen Brief geschrieben hat, weil die war ja nun in München, und dann hat die also an den Kurfürsten geschrieben, und dann jetzt musste ich das irgendwie, und den Brief gibt es ja in Wirklichkeit gar nicht, aber da will ich irgendetwas mitteilen, jetzt musste ich aber in dem Stil schreiben, wie die wohl geschrieben hat. Da muss man sich schon zusammenreißen, dass man da nicht in ein anderes Fahrwasser kommt. Da muss man sehr vorsichtig sein. Man muss überhaupt, je älter die Geschichte ist, umso vorsichtiger muss man werden. Weil das war ein komplett anderes Leben, schwieriger. Das war sehr kompliziert. Vor allen Dingen für Frauen war es unheimlich kompliziert. Aber das... Man kann, ich möchte es halt so machen, dass da jeder Spaß dran hat. Ich hatte nämlich, was ich nämlich gemacht habe, was mir sehr Spaß gemacht hat, das gibt zu jeder Geschichte, gibt es dazu, was war in der Zeit, weil ich hatte, da war eine extra Rubrik, zum Beispiel Kurfürstin Maria Leopoldine und ihre Zeit. Von was zwischen Geburt und Tod, was da alles geschichtlich war. Was musste sie wissen oder was hat sie erfahren? Was war in der Zeit? Wer war zu der Zeit Papst? Was hat denn der gemacht? So gab es unheimlich viele Begebenheiten, und das ist sehr interessant, weil ich habe unglaublich viele Bücher zu Hause, und es war natürlich nicht schwierig, das rauszukriegen. Ich hätte ich gern gemacht, weil das ist nämlich total interessant. Ich wollte jetzt nicht in die Geschichte selbst das reinbringen, weil das ist schon wieder das, was ja eigentlich in Biografien immer gibt, dass mir Informationen, ich muss Informationen lesen, die mich in dem Moment ja gar nicht interessieren. Und da wollte ich eine eigene Rubrik machen, und was war denn in der Zeit? Wenn es mich interessiert, kann ich es lesen, wenn ich nicht will, dann lasse ich es halt bleiben. Hat aber dann wieder den Vorteil, dass man dann, wie oft ist es, dass man sagt, da habe ich in dem Buch gelesen, da war in der und der Zeit war das und das. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, an welcher Seite war denn das. Und da wäre es natürlich sehr einfach rauszukriegen, weil man dann, weil ich die Jahreszahlen ja dann dazu geschrieben habe, und da könnte man dann sagen, ich weiß, wo das steht. Ich finde den einen Satz, den ich suche. Weil einen einzelnen Satz in einem Buch finden, das ist, Da muss man schon selber geschrieben haben und schon tausendmal gelesen haben, dass man weiß, gehört der Satz zu mir oder nicht.
Nochmal zu deiner Leidenschaft für Geschichte als solche, der früheren, sagen wir mal, die Anfänge. Da hast du ja auch für andere Länder dich interessiert. Bist du dort mal hingereist? Hast du die Gelegenheit gehabt?
Ja. Ich hatte das Glück, dass ich also sehr viele Länder bereist habe und mich auch immer vorbereitet habe. Es war dann immer so, wie dann mein Sohn da war, dann habe ich immer gesagt, wir machen das so, am Vormittag Kultur und am Nachmittag Milieu. Am Vormittag wird was angeguckt und am Nachmittag kannst du am Swimmingpool liegen.
Das ist ein toller Ausdruck für Milieu, ja, super.
Und so haben wir das dann gemacht, viele Jahre. Eines Tages hat er zu mir gesagt, du, und diesmal will ich aber keine Kultur und Milieu, ich will nur Milieu. Dann habe ich gesagt, okay, dann fahren wir an die Algarve nach Portugal, da ist nur Milieu. Da haben wir nichts mit Kultur. Kultur ist dann Portugal oben, Lissabon, Mafra und so weiter und Sintra. Und dann haben wir das also so gemacht und dann hat er festgestellt, dass 14 Tage furchtbar lange Zeit ist, vor allen Dingen, wenn man nicht genügend Bücher dabei hat. Zu der Zeit gab es noch kein Kindle. Ja, jedenfalls später, das Jahr drauf hat er dann gesagt, wir machen wieder mit Kultur und Milieu, das ist doch besser.
Ja. Also es ist sicherlich auf jeden Fall interessanter als nur in der Sonne beraten, also für mich auf jeden Fall. Ja. Kommen wir nochmal zurück auf die Teufelskerle und Katastrophenweiber. Mir ist aufgefallen, ich bin schon sehr irgendwie gentrifiziert oder sowas, muss das wohl so sein, weil Teufelskerle ist eigentlich ein positiver Ausdruck, während Katastrophenweiber ein negativer Ausdruck ist. Ist das A, Zufall oder wollte das auch der Verleger oder wie kam das zustande?
Ich bin ja in einer Schreibgruppe bei Diana Hillebrand in der Meisterklasse und habe geschrieben, jedenfalls, die erste Geschichte ist nicht einmal Bayern, ist Johanna die Wahnsinnige, also die Mutter von Kaiser Karl V., über die habe ich geschrieben. Und die Geschichte ist auch fertig. Und dann, aber die liegt, weil ist ja nicht in Bayern. Und dann sagt die Diana zu mir, und was liest uns heute, was hast du denn dabei zum Lesen, weil wir jedes Mal vorlesen müssen. Da habe ich gesagt, ja, meine Katastrophenweiber halt wieder. Und so ist das dann entstanden. Und dann, wie ich dann mit Michael Volk gesprochen habe, dann hat er gesagt, aber die Katastrophenweiber, das lassen wir. Da habe ich gesagt, ja, da können wir aber nicht alle hernehmen, weil nicht alle sind Katastrophenweiber. Da muss schon irgendwo eine Katastrophe sein, sonst geht das nicht. Alle anderen, das ist vielfaches Schicksal. Ich habe zum Beispiel über Isabeau de Bavière geschrieben, das ist Schicksal, das ist kein Katastrophenweib. Und das ist vielfach so. Genauso die Philippine Welser von Augsburg, das ist kein Katastrophenweib. Das ist Schicksal, was die erlebt haben. Und dann musste ich eben mal rausfischen. Wer ist wirklich ein Katastrophenweib? Wo sind Katastrophen gewesen? Barbara Blomberg kriegt ein lediges Kind. In der Zeit, im 16. Jahrhundert, ein lediges Kind, das ist ein Todesurteil. Das ist, die kriegt ja gar keinen mehr mit. Und das ist, das auch die Lena Christ, was hat die bitte alles erlebt mit ihrer Mutter? Das sind immer wieder, das sind wirklich Katastrophen sind da gelaufen, wenn man das einmal liest. Und das ist das, was ich versucht habe, auch in den Geschichten rauszustellen, wo sind die Katastrophen gewesen bei denen? Was zeichnet die aus, dass sie in einem Buch für Katastrophenweiber landen können? Hört sich im Moment negativ an. Es gibt aber auch positive Katastrophenweiber. Das ist die Kurfürstin Maria Leopoldine, das ist die zweite Frau vom Kurfürst Karl Theodor, die diesmal so richtig krachen hat lassen, nachdem er gestorben war. Und die war mehr für andere Katastrophe, nicht für sich selber.
Noch eine Sache, die mich sehr überrascht hat tatsächlich. Du hast zwei Webseiten. Eine, da ist das, passiert alles das, was wir gerade besprechen. Und eine andere, nämlich Tifania, Gartenzierplatten. Ich möchte darauf aufmerksam machen, Gartenzierplatten. Erzähl uns doch bitte mal, das Publikum guckt auch schon ganz erstaunt hier, was es damit auf sich hat.
Ja, das hängt auch wieder mit meinen Reisen zusammen. Mein eines Lieblings, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe zwei Lieblingsländer, einmal Ägypten und das andere ist Kanada. Ich war 7-mal in Kanada und habe dort, habe ich eine Frau kennengelernt. Nee, es war so, ich habe eine Betonplatte gesehen und da war Tiffany-Glas verlegt in wunderschönes Muster. Und das hat mich sofort fasziniert und habe gesagt, wer hat denn das gemacht? Ja, das war die Nichte von der Besitzerin von der Platte. Und habe gesagt, ich muss die sprechen, ich will wissen, wie das geht. Kennt man in Deutschland nicht. Und dann hat die mir das erklärt, wie das funktioniert. In Betonplatten, Tiffany-Glas, Muster. Und das legt man im Garten, das ist winterhart, da steht, kann man drauf treten, wenn man nicht im Matsch stehen will, oder in Beete kann man es reinlegen, ist ein Blickfang. Ja, und dann habe ich erstmal alles in Kanada eingekauft, die Muster und Formen und Glas und da habe ich dann alles hergeschleppt und habe dann angefangen, um festzustellen, es funktioniert nicht. Aha. Es geht so nicht, wie ich das wollte. Dann bin ich in die Haushaltssammelstelle gegangen und habe bei denen den Bauschutt gewühlt und habe mal kleine Teile zusammengesucht, mit denen ich das probiert habe. Und siehe da, wenn man lang genug dranbleibt und viel ausprobiert, dann kann man das auch. War schon wieder, dass ich... Mich nervt es, wenn ich das nicht hinkriege, was ich haben will, wie ich mir das vorstelle. Und Kanada ist ja weit, ich konnte ihn nicht wieder fragen. Und habe dann angefangen, Platten zu machen und die werden heute über eine Gartenbaufirma werden die vertrieben. Ich mache die nur. Ich habe dann natürlich ein bayerisches Wappen und ein Münchner Kindl habe ich natürlich dann selber entworfen und da gibt's auch zwei Platten. Die werden dann auch mit Freuden verschenkt von allen möglichen Leuten und muss ich immer wieder machen, was mich auch nervt. Wenn man dann einmal das 50. Münchner Kindl geschnitten hat, dann sagt man ja, okay, das ist bloß nicht angefangen. Aber das ist auch etwas, was mir unheimlich Spaß macht, etwas zu machen, was es eigentlich nicht gibt. Und das gibt es auch bis heute nicht. Ich habe das auch ich habe einen Gebrauchsmusterschutz drauf und... bin die Einzige in Europa, die das macht.
Ja, also ich war auch ganz begeistert, als ich das sah. Es sind ja auch einige abgebildet. Also ich fand das wahnsinnig interessant, ja, was es gibt.
Es gibt über 50 Muster mittlerweile, habe ich entwickelt.
Ja, Wahnsinn. Also da schreibt doch da nochmal ein neues Buch drüber. Das ist doch nicht schlecht.
Habe ich dann zum Beispiel, es gibt Muster aus Thailand. Ich war in Thailand und dann gibt's ja diese Figuren, wo da den ganzen Mosaik sind. Dann habe ich die fotografiert und daheim habe ich mich hingesetzt und habe aus den Mustern Gartenplatten gemacht.
Toll. Also tolle Idee, mir hat das gut gefallen und ich muss mal sehen, ob wir vielleicht auch einmal eine für unseren Garten uns besorgen.
Du kriegst eine geschenkt.
Das war jetzt nicht der Sinn der Frage, aber ich nehme sie womöglich sogar an. Vielleicht nochmal zur Recherche. Es ist ja gerade bei historischen Geschichten und Romanen ist es ja sehr schwierig, dass man eben nicht das Gleiche macht, was bei Filmen passiert, wenn mitten bei Ben Hur plötzlich Ben Hur in einer Szene eine Armbanduhr trägt. Also sowas passiert einem ja ganz, 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 ganz schnell, dass man dort ein Wort kann schon manchmal alles kaputt machen dann. Und wie ist denn das im Lektorat? Da muss ja jemand wirklich richtig drauf aufpassen, dass dir sowas nicht passiert.
Ja, da habe ich so meine Probleme. Ein Lektor sollte wissensmäßig auf dem gleichen Stand sein wie der Autor. Bei einem Roman funktioniert das. Wenn man was Geschichtliches schreibt, da wird es schon diffiziler. Und das ist sehr, sehr schwierig. Also ich musste meiner Lektorin, das ist nicht einmal böse gemeint, das Mädel ist aus Südtirol, hat mit bayerischer Geschichte eigentlich wahrscheinlich wenig oder gar nichts zu tun, weil es hat man an die Fragen gemerkt, die sie an mich stellt. Zum Beispiel, wo muss ich die Ludwigsburg in München verorten? Hallo. Das ist, dann habe ich ihr geschrieben, ja, das ist der alte Hof. Ja, wieso ich dann nicht alter Hof schreibe? Da habe ich gesagt, hallo, wir sind im 15. Jahrhundert, da kann ich nicht vom alten Hof sprechen. Ja, da hieß das Ding noch Ludwigsburg. Ja, ja. Aha, das sind so Sachen, da muss man dann, da wäre es halt dann gut, wenn da jemand drüber liest. Aber ich bin dann schon bereit, dass ich dann also auch so Fragen beantworte und dann sage, okay, dann war es halt immer wieder mal eine Geschichtsstunde dazwischen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das wahnsinnig schwierig ist. Also ich möchte kein Lektor für Geschichtliches, für meine eigenen Sachen möchte ich kein Lektor sein, weil ich da immer wieder Sachen reinbringe, wo man dann wirklich, wo ich ans Eingemachte gehe oder wo man mich auch, man kann mich aber auch fragen, wo hast du denn das her, wo kann ich das sehen, wo kann ich das nachlesen, weil ich sämtliche Bücher, die ich in der Hand hatte zu einem Ding, das schreibe ich alles mit. Ich weiß, wo was steht und ich weiß, wo ich was finde. Und wie ist die Signatur in der Staatsbibliothek von dem Buch, wo ich diese Sache her habe? Ich verwende das natürlich nicht wörtlich, aber vom Sinn her. Aber ich kann dann sagen, wo habe ich das gelesen? Weil das ist auch das, was ich immer denke, muss mein Gehirn anstrengen.
Vielleicht auch gerade zu dem Punkt, den du gerade erwähnst, nämlich diese große Ansammlung von Wissen. Hast du das denn so aufbereitet, dass auch Menschen, die da mal drauf zugreifen wollen in zukünftigen Jahren, damit etwas anfangen können? Hast du mal über einen Vorlass nachgedacht oder sowas?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe das alles, es sind natürlich, unglaubliches Archiv ist das mittlerweile. Das sind also bestimmt 10, 15 Ordner sind das voll mit Hinweisen, mit Zeitungsausschnitten, alles auch irgendwo katalogisiert, welche Bücher, wo findet man was. Weil ich denke mir, dass vielleicht irgendein anderer, das landet in Großlappen.
Aber ich finde es ganz wichtig, dass solche privaten Archive nicht einfach in den Reißwolf kommen oder sowas.
Ja, und ich nehme an, dass das auch vielfach, ich bin ja nicht der Einzige, der sich für Geschichte interessiert. Es gibt ja, ich brauche ja nur in den Vereinen zu gucken, das ist Freunde Münchens, das sind über 800 Mitglieder haben die, der historische Verein von Oberbayern, über 1000 Mitglieder. Die sind in ganz Bayern verstreut und die sammeln, die archivieren alles Mögliche, schreiben auch teilweise. Viele haben auch nur privat so ein bisschen Spaß dran und machen da was. Ich sehe das doch und ich höre das doch, weil die mich ansprechen, gibt's mal ein neues Buch, was haben sie denn jetzt wieder geschrieben? Oder sie fragen mich irgendwas, irgendeine Geschichte, wo ich dann eben erzählen kann oder wo ich sage, fahr mal da und dahin, da kannst du dann das und das sehen. Und das, die sammeln auch. Und dann fällt es dann irgendwelchen Nachlass also oder den Erben halt in die Finger und die stellen einen Container vors Haus und da landet es dann drin. Es ist wahrscheinlich unheimlich schade, was da alles so verloren geht.
Ich denke mal, wir sind am Ende unseres Gespräches. Ich habe mit Gabi Kilian gesprochen über ihr Buch Teufelskerle und Katastrophenweiber und über die ganzen Wege, die dazu geführt haben, über das, was sie so tut. Plötzlich auch über Betonplatten. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, Gabi, und wünsche dir noch viel Spaß beim Sammeln, bei der Recherche und bei neuen Büchern. Vielen Dank.
Ich habe zu danken, dass ich da sein durfte, dass ich lesen durfte und dass sich jemand interessiert für das, was ich da tue.
Jetzt ganz viele Leute im Radio. Dank dir nochmal.
Ich habe zu danken.